herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast, in dem wir Zettel aus einer kleinen Box ziehen und auf diesen Zetteln stehen unsere Themen und eure Themen und über die quatschen wir dann.
Ganz genau. Und ich freue mich voll, dass diese Folge stattfindet, weil Jacko ist ziemlich krank und nimmt gerade aus dem Bett heraus auf. Sieht sehr gemütlich aus.
Ich hoffe, ja, es ist auch sehr gemütlich hier. Ich sitze hier mit meinem Hustensaft und mit meinen Ricola-Luschbonbons und ich hoffe, dass meine Stimme heute gut durchhält. Aber vielleicht könnt ihr uns jetzt auch besser unterscheiden. Manche Leute sagen immer, sie können unsere Stimmen nicht so gut unterscheiden und heute könnte das eventuell einfacher werden.
Ich finde ja, ich weiß nicht warum, dass so kranke Stimmen sich immer besonders schön anhören.
Ich mag ja auch so kratzige Stimmen. Ja. Ich hatte früher immer einmal im Jahr so eine Kehlkopfentzündung. Und das ist dann, wenn das so ganz, ganz doll rau wird, weißt du?
Ja.
Und kennst du die How I Met Your Mother Folge, wo die übers Rauchen sprechen?
Leider nicht.
Und dann machen sie Lilly immer eine ganz tiefe Stimme. Also so eine richtig tiefe Stimme. Und die sagt dann immer so Sachen wie, Mama braucht ihren Zucker, wenn sie Sex will. Und immer wenn ich diese raue Stimme habe, mache ich den ganzen Tag sexuelle, eklige Anspielungen, weil ich das cool finde.
Sehr gut, ja. Voll geil. Möchtest du mir eine Frage stellen, liebe Jacqueline?
Ja. Liebe Samira, hast du diese Woche einen Fun- oder Abfaktor?
Ja, ich habe einen Abfaktor, ist klar.
Ich habe einen Fun-Faktor. Na guck, das passt doch wie Arsch auf Eimer.
Ey, jetzt habe ich ja gerade schon wieder so einen geistigen Schwulst in meinem Kopf. Jetzt muss ich kurz nochmal meinen Abfaktor nachgucken.
Hast du dir aufgeschrieben?
Na sicher.
Ich schreibe mir die auch voll oft auf, weil ich vergesse das immer. Ich sitze irgendwo in der Bahn und denke, oh mein Gott, das ist mein Fun-Faktor oder das ist mein Abfaktor. Und dann habe ich das wieder vergessen.
Mein Abfaktor ist klitzeklein kurz. Mhm. Und dann können wir mit dem Fun-Faktor weitermachen. Was hältst du davon?
Das klingt gut. Dann würde ich sagen, kommt jetzt der legendäre Abfaktor. Gut, Sam. Komm mal raus. Was ist dein Abfaktor?
Also, die Jahreszeit beginnt, in der mir wieder kalt wird und ich gehöre zu den Menschen, die quasi von Oktober bis Ende Februar Minimum, immer im Umkreis von 5 Metern eigentlich eine Wärmflasche um sich herum hat. Aber mein Körper ist gerade noch nicht an diese Temperaturen gewöhnt. Und dann habe ich mich neulich ins Bett gepellt, das war noch Ende September, vor 3 Tagen genau genommen. Und mir ist so kalt gewesen und jetzt frage ich mich, ob du das kennst. Wenn du Gänsehaut kriegst und deine unrasierten Beine oder so Stoppelbeine, die schmerzen dann vor Gänsehaut. Kennst du
voll.
Das?
Voll, ja, volle Kanne.
Alter, das hatte ich und ich habe mich daran erinnert und dachte so, nein, der Herbst ist da. Das war richtig scheiße. Und
ich weiß, das auch so.
Liegt das daran, wenn die so semi frisch rasiert sind, also an Tag 3 und dann hast du immer so einen heftigen Gänsehautschub oder an welcher Stelle? Ist es immer so?
Ich weiß es nicht, vielleicht hat das auch was mit der Hauttrockenheit zu tun.
Oh, das kann auch sehr gut sein, weil die sind furztrocken. Mhm.
Also wenn die richtig trocken sind oder so, oder was für ein Stoff auch drüber liegt oder ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß genau, was du meinst. Das habe ich aber richtig selten.
Ich habe das auch richtig selten. Und dann lag ich da kurz so in meinem Bett, so in so einer steifen Position und dachte, nee, ich hasse das, der Herbst ist zurück. Das ist mein Abfaktor.
Magst du den Herbst nicht?
Ich vermisse den, also schon so ein bisschen, ich finde die Gemütlichkeit ganz geil, aber ich finde auch, ich vermisse den Sommer erstmal noch ein bisschen und dann irgendwann bin ich drin.
Das ist krass, bei mir ist es so, ich mag ja Wärme eigentlich tendenziell immer lieber als Kälte, also ich gehöre zu den Leuten, die wärmere Jahreszeit einfach mehr genießen als die kalte. Das liegt aber auch ein bisschen an den Lichtgegebenheiten in Deutschland, glaube ich. Wenn der Herbst und Winter hier etwas heller wären, also etwas unbewölkter, glaube ich, dann könnte ich da auch noch ein bisschen mehr Leidenschaft reinstecken. Aber es war wirklich, wir hatten ja irgendwie eine Woche, die kälter war und dann war, ich weiß nicht, was letzte oder vorletzte Woche, da kamen nochmal so zwei, als du hier warst, so 2, 3 warme Tage, wo es nochmal so 27 Grad war.
Mhm.
Das hat mich ganz doll gestört.
Ja?
Ich weiß nicht wieso, obwohl ich ja eigentlich die Wärme lieber mag als die Kälte. Aber das war so, ich hatte mich jetzt auf die neue Jahreszeit eingestellt und auf einmal war wieder Sommer und es hat mich ganz doll verwirrt. Das war so, das hat sich falsch angefühlt und dann dachte ich, was ist denn mit mir los? Es ist ekelhaft, hat sich das in meinem Körper angefühlt. Aber ich habe auch das Gefühl, ich bin wetterfühliger geworden. Vielleicht war ich so alt geworden, bin keine Ahnung.
Was ich nicht mag, ist, wenn es halt so warm ist wie letzte Woche, dass es dann trotzdem irgendwie um 7:30 anfängt, dunkel zu werden. Da bin ich ja komplett verwirrt. Das mag ich nicht.
Ja, was soll man machen, ne? Also, das ist halt, wir müssen das endlich lernen hier in Deutschland. Wir können das nicht einstellen. Wir müssen das nehmen, wie es kommt. Aber ich bin immer noch am Überlegen, ich mag ja die wechselnden Jahreszeiten sehr, sehr gerne. Aber manchmal ist so eine kleine Stimme in mir, die sagt, möchtest du doch irgendwann irgendwo wohnen, wo es immer warm ist vielleicht?
Ich hätte da auch richtig Bock drauf.
Ja, irgendwo, wo es immer hell ist. Das fände ich schön.
Aber du warst auch noch nie in Skandinavien reisen oder so, ne?
Noch nie. Leider.
Ich ja auch nicht. Und wir haben doch schon mal drüber gesprochen. Und dann haben uns viele HörerInnen gesagt, dass es richtig geil ist und dass man es mal machen soll. Und das ist ja gerade so, ist es zum Jahresende, dass die Wintertage da ja auch so unfassbar hell sind, dass die Sonne nicht mehr so richtig untergeht?
Da würde ich gar nicht mit klarkommen.
Das ist ja für mich auch eine richtig krasse Umstellung. Aber ich will es unbedingt mal testen, wie das ist, wie der Körper so drauf reagiert, dass es einfach, keine Ahnung, 18 Stunden lang oder noch länger hell ist, obwohl es Winter ist. Oder gar
also,
nicht mehr dunkel wird.
Ich weiß nicht, es gibt ja, das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, Leute, das müsst ihr selbst nachgucken. Aber ich habe schon richtig viele Sachen gehört, dass in den Ländern, wo es halt entweder teilweise ganz, also wo es ganz lange dunkel ist und dann wieder ganz lange nur hell, dass da eine sehr hohe Rate auch ist an psychischen Erkrankungen, Alkoholerkrankungen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das für den Biorhythmus des Menschen gut ist.
Stimmt, wenn es ganz lange hell ist, bedeutet das natürlich auch, dass es an einer anderen Jahreszeit ganz lange dunkel ist. Jetzt weiß ich mir schon wieder gar nicht, bin ich mir gar nicht mehr sicher, was ich eben für einen Quatsch erzählt habe.
Okay, gefährliches Halbwissen. Ja, egal, aber auf jeden Fall gibt es, also ist ja in manchen Regionen der Welt ist den ganzen Tag hell und dann wiederum ein halbes Jahr, glaube ich, den ganzen Tag dunkel. Nicht richtig dunkel, aber es wird auf jeden Fall nicht richtig, oh mein Gott, das wäre mein Horror, Sam.
Ja, ich würde dir eine Stirnlampe schenken.
Danke, gut. Ich komme nochmal zurück da drauf, wenn ich irgendwann ins Dunkle reise, ziehe.
Sehr gut. Ja, ich bin bereit für den Fun-Faktor. Ich freue mich da drauf.
Okay, dann kommt jetzt der Trommelwirbel.
Fun-Faktor.
Ja, also mein Fun-Faktor ist, der ist nicht funny, sondern der ist schön. Also in meinem Körper fühlt sich das schön an. Ich habe ja schon öfter dir erzählt und auch in diesem Podcast erzählt, dass ich nicht so ein großer Fan von meiner Wohnung bin.
Mhm.
Also was heißt nicht so ein großer Fan, die Wohnung ist schön, aber irgendwie wusste ich immer so, ich muss hier irgendwann raus, ich möchte eine hellere Wohnung haben und irgendwie, weiß ich nicht, der Vibe, wenn der Vibe nicht stimmt, stimmt der Vibe irgendwie nicht. Ich habe, glaube ich, irgendwann auch mal erzählt, dass ich mein Sofa nicht so gern mag, keine Ahnung was, die First World Problems, die ich halt so habe. Und ich habe dann die ganzen letzten Monate darüber nachgedacht, ob ich doch schon vorher, bevor ich es mir vorgenommen habe, umziehen soll. Einfach, weil wenn einen was stört, verändert man es halt, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob es an Corona liegt, ich denke mal schon, aber es gibt halt im Moment richtig wenig Wohnungen auf dem Markt und deswegen war das immer so ein bisschen schade, man findet irgendwie nichts. Und jetzt habe ich letztens mit meinem Freund geredet und wir haben dann beschlossen, okay, wir ziehen nicht um, wir bleiben hier auf jeden Fall noch ein Jahr wohnen, außer es findet sich was total Großartiges und wir wechseln die Zimmer, also das Schlafzimmer kommt ins Wohnzimmer, das Wohnzimmer kommt ins Schlafzimmer. Und ich mache einfach alles, was mich stört, anders. Das kann ich auch innerhalb einer Wohnung. Dafür muss ich ja nicht direkt die Wohnung wechseln, wenn das jetzt einfach zu viel Geld und Anstrengung kosten würde.
Das ist dieses Umstellprinzip, dass man das dann halt richtig geil, neuwertig findet, weil man umgestellt hat.
Genau, und deswegen bin ich jetzt einfach die Probleme angegangen, die ich in dieser Wohnung habe. Ich habe mir erstmal letzte Woche einen ganz großen Ganzkörperspiegel gekauft, weil, wie du ja weißt, haben wir keinen Ganzkörperspiegel in dieser Wohnung. Das heißt, ich konnte auch nie konnte nie sehen, wie ich aussehe. Und manche Leute haben dann gesagt, oh, das ist ja großartig, ist bestimmt richtig, richtig super. So fürs, weißt du, mit weniger Selbstkritik in den Tag zu gehen. Aber es war wirklich anstrengend, teilweise sich nicht mal in einem Spiegel sehen zu können. Mhm. Und jetzt haben wir heute Morgen das Sofa abgegeben. Also das graue Sofa, was wir im Wohnzimmer haben, das wurde heute Morgen abgeholt. Das haben wir auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Das hat mich so glücklich gemacht.
Geil.
Weil ich ja gerne ein neues Sofa haben möchte. Und ich glaube, ich habe sogar schon eins auf eBay Kleinanzeigen gefunden, was ich haben möchte. Ach, und dann kommt das hier in den neuen Raum rein. Und dann machen wir jetzt einfach alles neu. Und das fühlt sich gerade richtig gut an, so eine Veränderung reinzubringen. Wofür sich der Oktober auch anbietet. So, und darauf freue ich mich sehr doll. Und jetzt wache ich irgendwie morgens auf und habe viel bessere Laune, weil ich meine Wohnung neu gestalte. Ich liebe sowas.
Oh, cool. Das freut mich. Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Und dann habt ihr die peachfarbene Wand im Wohnzimmer.
Genau, genau. Wo natürlich das graue Sofa sehr gut vorgepasst hätte. Aber es ist einfach, also ich meine, du kennst das Sofa ja, dass die Leute, dass alle, die zuhören, sich das vorstellen können. Es ist halt so eine richtige Liegewiese gewesen. Also
ganz
alleine.
Ganz tief, ne?
Genau, ganz tief. Die Tiefe ist wahrhaftig 1,40 Meter.
Wie mein Bett in der Breite.
Genau, genau. Also ich meine, es ist ja auch eine richtig breite Lehne hinten dran, die ja auch fast so 40 Zentimeter sind. Und insgesamt aber von dem Part, wo du deine Füße vor dem Sofa aufstellst, bis zur Wand sind es 1,40 Meter. Ja. Und dann geht es halt um die Ecke. Wenn du eine riesengroße Wohnung hast oder so, dann macht das vielleicht nicht so viel aus. Aber wenn du alleine in einem 25 Quadratmeter großen Zimmer, was ja nicht klein ist,
absolut
nimmt
nicht.
Dieses Sofa so krass viel Raum ein. Du kannst dich halt nie einfach mal hinsetzen und anlehnen.
Nee,
du musst
dich
immer gleich direkt hinlegen, weißt du?
Ja.
Und jetzt habe ich so ein paar Sofas rausgesucht, wo man sich auch mal schön hinsetzen kann, wo man auch drauf essen kann, ohne dass man sich hinlegen muss und so.
Wir hatten gerade hier die gleiche Diskussion, wir haben auch viel über Sofas gesprochen. Bist du Typ mit Füße oder ohne Füße oder hast du da keine Meinung, keine Präferenz?
Du meinst mit Füße hochlegen?
Nein, mit Füße unter dem Möbelstück.
Ach so, du meinst der Fuß des Sofas?
Genau.
Nee, das ist mir egal. Ich glaub, Typ ohne Füße.
Weil wir haben gerade auch genau darüber gesprochen, dann habe ich gesagt, ich glaube, ich brauche Füße. Ich glaube, ich brauche so einen Fuß, dass es so ein bisschen oben ist, dass ich da drunter hersaugen kann, weil ich irgendwie das Gefühl der Luftigkeit habe. Und da meinte mein Freund so, nee, das ist aber nicht so gemütlich, wie wenn es ohne ist. Und dann waren wir so, keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall eine neue Debatte, die hier entfacht ist.
Ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen, weil ich jetzt, glaube ich, ein Sofa mit Füßen sehen müsste. Ich glaube, ich habe mir sogar eins auf eBay Kleinanzeigen gespeichert, was Füße hat, weil das ganz gut gepasst hat. Also ich glaube, dass die Polsterung und die Liegefläche, also wie gemütlich das ist, für mich wesentlich ausschlaggebender ist, als ob das Sofa Füße hat oder nicht.
Okay.
Weil wir haben zum Beispiel eine ganz blöde Liegefläche. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber das ist so, wie nennt man das? Ach so, dieses Füllmaterial. Auf jeden Fall keine Polsterung. Nichts, was federt.
Ja, ja.
Das finde ich richtig cool, wenn ein Sofa so ein bisschen federt und nicht so ein Zeug drin hat, was sich platt sitzt und klumpen kann.
Ich verstehe.
Was habt ihr da eigentlich für ein Sofa? Das möchte ich gern wissen. Ist das dieses Grönlied von Ikea? Weißt du das?
Ecktrop von Ikea ist das.
Mhm.
Das gibt's auch in ganz vielen Farben und so auch Landhausstilmäßig. Das werde ich mit ganz großer Leidenschaft zerhacken,
Warum hast du das so? Samira spricht ständig darüber, dass sie dieses Sofa hast.
Keine Ahnung, ich habe so richtige Aggressionsfantasien diesem Sofa gegenüber. Weil's so
hat das persönliche Gründe oder weil es dunkel ist?
Es ist dunkel, sofort, wenn ich 10 Minuten darauf liege, kriege ich Rücken- und Seitenschmerzen. Das ist schon über 10 Jahre alt. An sich finde ich, wenn ich das woanders sehe, finde ich es immer ganz schön.
Aber weil es sieht wirklich schön aus.
Es ist Zeit für was Neues. Das ist jetzt aber mittlerweile schon gebrochen, weil ich gehöre nämlich zu den richtig cleveren Personen. Die setzen sich total gerne auf die Lehne. Und ob die Lehne da vielleicht ein bisschen abgebrochen ist, ich denke schon. Und jetzt ist es halt auch einfach Schrott. Wir werden zu verschenken oder so irgendwie anbieten, auf jeden Fall. Ich hätte es gerne zerhackt. Es ist dunkel. Ich finde es netter, wenn es heller ist. So wie dein Pullover, der ist so beige oder so. Das stelle ich mir schön vor als Sofa.
Ich will auch ein beiges Sofa. Weil ich mag es, wenn es hell ist. Aber ich mag es auch warm. Deswegen bin ich immer pro beige und anti-grau. Auch wenn jetzt wieder viele Leute sich angegriffen fühlen, weil ich das Gefühl habe, es gibt so eine Grau-Squad.
Ja.
Merke ich immer auf Instagram, immer wenn ich mich gegen grau ausspreche, dann kriege ich ganz viele Beschwerden. Richtig viele Leute haben ihre Wohnung grau und finden es auch übelst geil. Ist ja auch total in Ordnung, aber ich weiß nicht, ich und grau, wir kommen nicht zueinander. Gut, dass alle Möbel in meiner Wohnung grau sind.
Gut, dass die Wand hinter mir auch grau ist, aber die war schon so, die hab ich so mit übernommen. Ich bin
Sieht aber cool aus zu dem rosa Bild.
Ich musste das aufpeppen. Ich liebe das, wenn ich bei Instagram diese Leute sehe, die so weiß, Sandtöne und Naturfarben und keine Ahnung. Ich liebe das, aber ich bin das immer nicht. Ich wünschte, ich könnte so konsequent sein, aber das bin ich halt einfach nicht. Deswegen immer bunte Sachen irgendwo ran.
Ja, ich mag das mittlerweile aber auch. Weißt du, was mich dazu gebracht hat auch ein bisschen? Ich habe ja Friends dieses Jahr nochmal durchgeguckt.
Oh, die ist knallbunt, die Wohnung.
Ich liebe das so sehr. Und ich habe ganz lange mich nicht an Farbe rangetraut, weil ich so auf diesem Boho-Trip war. Aber irgendwann hat mich das ganz, also ich habe diese Serie geguckt und auf einmal habe ich so richtig gemerkt auch, dass mich das ganz oft gestört hat, dass ich mich so eingeschränkt habe.
Mhm.
Also, dass ich dann nur sage, also in dem Moment, wo ich das neu für mich entdecke, ist es ganz aufregend, alles Sachen zu finden, die zusammenpassen und so. Aber so auf Dauer, wenn du mal hier und da was Schönes siehst und du weißt so, nee, kann ich nicht machen, was passt nicht rein, das stört mich dann schon, weil ich nehme gerne mal irgendwas mit, was ich gut gebrauchen kann und was richtig cool aussieht und bunt ist und so. Und dann habe ich auch damals, nachdem ich Friends geguckt habe, habe ich die Wand hier hinter mir auch so lachsfarben gestrichen, weil ich gesagt habe, so nee, ich will wieder ein bisschen mehr Farbe in der Wohnung haben. Und ist ja, aber vielleicht brauchte ich den Kontrast. Du weißt ja, wie meine Zimmer früher aussahen.
Ja, das weiß ich. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass in amerikanischen Filmen immer die so krasse Farben haben und komisch, also komisch nicht, aber so heftige Tapeten und so? Das ist mir schon immer aufgefallen.
Die Frage ist halt, sieht es wirklich so da aus oder sind das halt diese Studiowohnungen, die halt ganz. Also es macht ja auch was mit dem Bild, wenn Farbe im Hintergrund ist, weißt du? Also Absolut. Man macht ja auch beim Film immer Lampen im Hintergrund an, damit du die Raumtiefe siehst. Ich weiß nicht, ob Farben auch als Kameramittel eingesetzt werden. Da kenne ich mich leider nicht so aus, könnte ich mir aber auch gut vorstellen.
Ich weiß es auch nicht. Also falls einer von euch schon mal in Amerika war und das alles erlebt hat, let us know, wie es da so aussieht.
Weißt du, was mir aufgefallen ist? Diese Netflix-Serie, wo die heiraten, weißt du nochmal? Hast du auch gesehen, diese Reality-Show. Love is Blind, genau. Da sind die ja in die Häuser von den Leuten gegangen. Ne? Also das sind ja Reality.
Die waren nicht so schön.
Ja, aber was mir aufgefallen ist, ist, also in Amerika kaufen die ja, also oder mieten die ja oft Wohnungen und Häuser schon möbliert.
Hm.
Und die Wände von den Leuten, wenn die wo eingezogen sind, die oder sowieso da, die waren immer alle schon gestrichen. Also ganz oft waren die Wände nicht von Haus aus weiß, wenn die Leute wo eingezogen sind, sondern das war immer schon so ein leichtes Lachs oder ein leichtes Grün, also immer auch so in so schmutzigen Pastelltönen irgendwie, weißt du?
Das bringt natürlich drauf geachtet.
Ja, das fand ich irgendwie spannend und fand ich auch ganz schön, weil das direkt so eine Gemütlichkeit, so eine Wohnlichkeit mit sich gebracht hat, als wenn du vor so einem leeren Blatt Papier stehst, was ich natürlich sehr gerne mag, weil ich gerne selber gestalte, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, du ziehst in eine Stadt, du fängst an zu studieren und willst eigentlich einziehen und fertig sein, da ist sowas natürlich perfekt, wenn das schon so schön wohnlich aussieht, wenn du ankommst, ne?
Total. Aber ich bin gerade ja auch aktiv auf Wohnungssuche und ich bin schon hart doll erstaunt, wie krass viele Leute die möbliert abgeben und so. Und ich denke mir so, hä? Aber ja, also ich bin da gar nicht der Typ für. Null. Es sei denn, ich will ein halbes Jahr Erasmus irgendwo machen, klar. Aber ich will schon gerne mein eigenes Bett mitbringen.
Voll. Vor allen Dingen ist es jetzt ja auch nicht so, dass wir super reich sind und irgendwie in irgendwelchen Lofts einziehen, wo die Möbel, die da drinnen stehen, sowieso schon ultra geil sind, weißt du?
Ja.
Also zum Beispiel, unsere Vormieter haben den Kühlschrank hier drin gelassen. Das ist halt so ein fetter Zweitürer mit einer Eismaschine dran. Na klar übernehme ich den gerne. Wenn das geiler ist, wenn das, was ich übernehme, geiler ist als das, was ich mitbringen würde. Dann sofern bin ich dabei.
Sofern der Preis stimmt, ne?
Sofern der Preis stimmt, ja.
Ich hatte eine Wohnung, der wollte 7.000 Euro Abschlag haben für Sachen. Jaco, ich habe gekotzt und zwar im Strahlen. Da meinte ich so, ja, könnte man da nicht noch was machen oder bei eBay Kleinanzeigen das Sofa zumindest irgendwie verkaufen vorab, weil ich das war ultra hässlich. Nee, irgendjemand nimmt die Wohnung schon so. Und ich dachte so, okay, alles klar, dann nicht. Tschüss.
Ja, das ist nämlich das Ding. Das sind Leute, die wollen umziehen und die haben keinen Bock mehr auf ihre alten Möbel, wollen sich einrichten, weil sie da wahrscheinlich schon seit einem Jahrzehnt mit leben. Und dann wissen die ganz genau, der Wohnungsmarkt ist knapp und irgendwer beißt sich in den Arsch und denkt, ich übernehme die Scheiße mit. Du, ich hätte sonst die Küche hier, die hier drin war, für die haben wir damals 1.000 Euro bezahlt. Da habe ich auch als Erste gesagt, ja, wir übernehmen die auf jeden Fall nur, damit wir bevorzugt werden, weil wir so dringend eine Wohnung gebraucht haben.
Ja, so ne? Bin ich auch mittlerweile. Ach ja.
Ja, Sam, was sagst du? Sollen wir den ersten Zettel ziehen?
Bevor wir den ersten Zettel ziehen, ich habe eben was erfahren und ich wollte fragen, ob ich jetzt komisch bin oder ob
es
auch dir so geht. Oder ich habe dieses Sprichwort. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, es Faustdick hinter den Ohren haben.
Ja.
Wie schreibt man dieses Faustdick?
Faustdick zusammen, würde ich sagen. Also Faustdick, würde ich sagen, oder?
Ey, ich bin 31 Jahre alt und ich habe mein ganzes Leben am Faustdick, und zwar mit IG am Ende gedacht. Du hast recht.
Süßi.
Du hast recht. Und mein Freund meinte, also er hat es genauso buchstabiert wie du und ich. So, ich habe nämlich in ein Video geguckt mit Untertiteln und dachte so, Faustdick? Warte mal, Moment. Und dann dachte ich so, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Faustdick wird anders geschrieben.
Also weil hast du das Dick gar nicht mit dick, also dünn und dick in Verbindung gebracht, sondern du hast
nein.
gedacht, das ist so ein eigenes Wort für sich.
Ja, so faustig, eine geballte Faust, hat man dann so hinter den Ohren. Woher dieses Sprichwort kommt?
Ja, aber, was ist das dick? Ach, faustdick. Du meinst, das dick ist nur ein Anhängsel von Faust, ohne dass es eine eigene Bedeutung hat. Also Faust und dann IG.
So habe ich es geschrieben.
Faustdick. Ach, jetzt verstehe ich das. Ich dachte nämlich dick mit D dazwischen noch.
Ja, so wird's geschrieben.
Ja, aber ich meine D-I-G. Es wird ja D-I-C-K
ach so, ja,
geschrieben.
Ja, es wird D-I-C-K geschrieben.
Okay.
Nee, ich habe das D gar nicht mitgeschrieben.
Faustdick. Ja, gut, Sam, wieder was hat's, na, daran merkt man, ist nie zu alt, um was Neues dazu zu lernen.
Das, sowas passiert Sweet. Mir in letzter Zeit tatsächlich häufiger, dass ich so verwirrt bin wegen so manchen Worten und denke, hä? Wo kommt das denn? Ich müsste sowas notieren. Dadurch, dass das gerade eben passiert ist, wollte ich mich natürlich noch mit einer zweiten Person dazu austauschen, weil mein Freund natürlich so gesagt hat, nee, das wird so und so geschrieben. Ich dachte so, was bedeutet das denn faustdick? Was heißt das?
Naja, so dick wie eine Faust hat man es hinter den Ohren. Also eigentlich dieselbe Bedeutung, die du, guck nicht, so wie sie gerade guckt, so das macht ja gar keinen Sinn. Also meine Interpretation hat viel mehr Sinn gemacht. Das, so einen Blick hattest du gerade.
Das hat mich auf jeden Fall kurz vor den Socken gehauen, um mal ein neues Sprichwort reinzuhauen.
Das. Ich habe auch ganz oft, weil ich war mir mein Leben lang nicht sicher, ob man sagt, da scheiden sich die Geister oder da schneiden sich die Geister.
Warte mal, ich muss kurz nachdenken. Da scheiden sich die Geister.
Ja, weil da scheiden sich ja die Meinungen, da trennen sich die Meinungen. Ich wusste immer nicht, ob es heißt, da schneiden sich die Geister. Es gibt noch, ach, es gibt so viele Sachen.
Doch, da gibt's noch was, und zwar meine Zeit vergolden oder vergeuden. Das bin ich auch mal ein bisschen
vergolden.
Meine Zeit ist ein bisschen goldig. 4 Karat.
Ich liebe sowas. Mann, da könnten wir auch mal eine Liste machen. Da fallen mir bestimmt noch 100.000 Sachen ein. Ja, Sam, soll ich einen Zettel ziehen?
Sehr gerne, sorry.
Auf diesem Zettel steht, mein Freund schreibt mit anderen Mädchen.
Oh, oh.
Hast du dazu Kontext?
Das ist aus der Umfrage gekommen, die wir gestellt haben, als ich in Berlin war. Und zwar wurde das mehrfach geschrieben. Und dahinter stand in Klammern intensiv. Das weiß ich noch. Und deswegen dachte ich, wir müssen darüber sprechen. Ja,
okay.
Jaco, was sagst du dazu?
Also, ich glaube, bei diesem Thema gehen die Meinungen sehr stark auseinander, weil wir in einer Zeit leben, in der man Monogamie kleinschreibt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also das Gefühl habe ich, vielleicht liegt es daran, dass ich in Berlin lebe, aber ich habe letztens gerade noch auf so einem Event mit so, keine Ahnung, Anfang 20-Jährigen zusammengesessen, die sich über Tinder und Dating unterhalten haben und ich kam mir ein bisschen vor wie ein Alien, muss ich sagen, weil es so hieß von wegen so, oh ja, weißt du noch früher, ey, da haben die Leute sich kennengelernt und waren nach 3 Dates zusammen und heutzutage haben wir unsere Zahnputzsachen nach 6 Monaten irgendwo und können uns nicht, können nichts exklusiv machen. Und ich dachte so, wow, ich bin die von früher. Definitiv, Alter. Wenn jemand 3-mal ein Date mit mir hatte, gehe ich safe davon aus, dass der nicht noch andere datet, sonst wäre ich, das wäre ich mega pissed gewesen. Das wäre für mich gar nicht gegangen, Alter.
Bei mir auch.
Deswegen, ich muss sagen, ich bin ein Mensch, ich liebe meine Freiheit und ich würde es, also ich muss es jetzt auch mal kurz umdrehen, weil es würde ja auch bedeuten, dass ich als Frau zum Beispiel mit anderen Männern schreiben würde. Und ich liebe meine Freiheit, aber ich persönlich brauche einen gewissen Grad an Monogamie. Und mein Freund kann sich sehr, sehr gerne mit Freundinnen, wenn er irgendwelche Freundinnen hat, kann er sich gerne mit denen schreiben, aber ich habe da doch immer schon ein Bauchgefühl.
Das berühmte Bauchgefühl, safe.
Keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel auch einen Freund, mit dem ich mir regelmäßig Sprachnachrichten hin und her schicke, auch richtig lange. Also da ist auch schon intensiver Kontakt, aber der ist mit einer Freundin von mir verheiratet und es ist so richtig Bro-mäßig einfach. Weißt du? Und das ist auch, da würde Kevin sich niemals was bei denken. Genauso wie Kevin auch, keine Ahnung, wenn Kevin jetzt mit dir oder mit Laura schreiben würde, würde ich mir überhaupt nichts bei denken. Aber hier steht ja auch nicht mit seiner guten Freundin, sondern hier steht ja mit anderen Mädchen, ne?
Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ich habe da halt auch rein interpretiert, dass es eigentlich, das Schreiben an sich ist ja gar kein Problem, sondern ist es heimlich? Und was genau sind die Inhalte? Sind die brisant? Sind die flirty? Ja. Sind die sexuell? Dann ciao. Dann bin ich richtig, richtig schnell angepisst.
Also ich muss auch sagen, ich erinnere mich gerade an eine Situation. Da waren Kevin und ich frisch zusammen. Also ich sag mal so ein halbes Jahr oder so.
Ja.
Und Kevin hat damals in so einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet. Und er hat sich da natürlich mit seinen Kollegen und Kolleginnen sehr, sehr gut verstanden. Und er hat mit einer davon ein bisschen mehr Kontakt gehabt einfach. Die hat sich öfter bei ihm gemeldet. Und es hat mich auch gar nicht gestört anfangs, weil es waren seine Kolleginnen, keine Ahnung, vielleicht spricht man über die Arbeit oder über irgendwas, was auf der Arbeit passiert ist und dann kommt man ein bisschen mehr ins Gespräch oder so, kann ja alles sein. Aber ich weiß noch, dass es einen Abend gab, da lag ich neben ihm im Bett und es war 1:30 nachts und wir haben noch irgendeine Serie geguckt. Und auf einmal klingelt sein Handy und er hat eine WhatsApp von, oder eine SMS, ich weiß nicht mehr, wie das damals war, wahrscheinlich eine WhatsApp von dieser Kollegin. Was geht, was machst du? Und da war für mich zum Beispiel so ein Bauchgefühlpunkt, wo ich denke, wir haben unter der Woche nachts um 1:30 und deine Kollegin schreibt dir nachts um 1:30, was geht, was machst du? Da war für mich einfach eine Sache klar. Sorry.
Du hast Interesse, ne, an meinem Freund und das möchte ich an der Stelle nicht so gerne.
Und das habe ich dann auch zum Ausdruck gebracht, da werde ich ja richtig zum Biest, ne? Also da werde ich ganz schlimm, wirklich. Da bin ich hier, ich sag immer, ja, hier, Rihanna, Only Girl, den Songtext hätte ich geschrieben haben können. Also da bin ich bin da schon eine Prinzessin. Ich muss da schon einen gewissen Platz auf der Prioritätenliste haben.
Bei mir ist das so, gerade am Anfang beobachte ich erstmal eine lange Zeit lang und sage nichts. Und ich merke aber, dass das in mir anfängt zu kochen. Und irgendwann brodelt es aus mir heraus. Und ich war natürlich auch schon in dieser Situation, wo das passiert ist. Und für mich ist natürlich auch immer das ein ganz, ganz großes Zeichen ist, wenn das auf stumm geschaltet ist, diese Nachrichten, weißt du? Wenn da dieses Zeichen ist im WhatsApp-Chat und das ist stumm geschaltet, das ist für mich schon so, okay, wir sind hier, hier wird etwas verheimlicht und ich möchte aber gerne.
Hier wird versteckt.
Hier wird versteckt. Und das geht bei mir halt gar nicht, weil ich bin voll bereit und offen über alles zu reden. Sobald irgendwie in einer Partnerschaft, keine Ahnung, das versteckt und verheimlicht wird, bin ich da einfach kein Fan von. Jeder kann mit jedem befreundet sein, das ist vollkommen okay, aber ist es nicht geiler, wenn man eine Sprachnachricht laut abhören kann und dabei zusammen Zähne putzen kann? Gut, meinetwegen nicht, wenn es ein privates Thema ist oder so, aber wenn es nicht heimlich ist oder wenn jemand Auto fährt und sagt, ja, spiel mal auf, mach mal auf Play oder lies mal vor und schreib mal kurz zurück, ich melde mich nachher, ich bin gerade am Autofahren oder so. Was weiß ich nicht was.
Ja.
Sobald es diesen geheimnisvollen Charakter hat, mag ich das nicht und ich würde jetzt heutzutage würde ich das auch vielleicht nochmal so 1, 2, 3 Wochen beobachten und dann würde ich aber sagen, du hör zu, ich habe ein komisches Gefühl, täusche ich mich möglicherweise, aber nichtsdestotrotz löst es in mir negative Gefühle aus und das ist doch jetzt nicht hier Sinn und Zweck einer Beziehung.
Nee, das ist bei mir genauso. Also immer, wenn ich darüber spreche, habe ich dieses kleine Klopfen im Hinterkopf von Leuten, die wahrscheinlich sagen, ja, aber jeder sollte machen und tun und lassen können, was er will und wo ist jetzt die Grenze zu jemanden einschränken oder Eifersucht und da muss ich an dieser Stelle, also meine persönliche Meinung ist, ich glaube, also und ich glaube, das spreche ich auch für dich.
Ja, wir sind da ähnlich.
Mit mir in einer Beziehung sein ist wirklich das super easieste auf der Welt. Du kannst machen, was du willst. Du bist der freiste Mensch der Welt. Du kannst so viel feiern gehen, wie du willst. Du kannst dich mit Leuten treffen. Also ich schränke niemanden in irgendwas ein. Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Aber wenn mein Bauchgefühl sagt, ich fühle mich damit nicht wohl, dann möchte ich, dass dazugehört wird und dass das respektiert wird. Weil
absolut.
Genau, weil ich auch ehrlich gesagt oft recht hatte mit solchen Dingen. Und ja. Genau. Und da sage ich, wenn ich schon mal was sage, dann meine ich es auch ernst.
Ich war tatsächlich sogar schon einmal in der Situation, wo genau so eine Situation war, es ist schon viele Jahre her. Und dann habe ich das doof gefunden auch und habe das aber dann ignoriert oder der Kontakt ist verlaufen oder was auch
immer. Krass, dass du das kannst.
Kommt auch auf die Situation an, nicht immer. Mhm. Heutzutage würde ich es nicht mehr machen. Heutzutage bin ich selbstsicherer als früher. Ich war in meinen 20ern nicht selbstsicher, so wie ich es jetzt bin. Heute habe ich meine Meinung, meinen Standpunkt und dafür fighte ich auch.
Aber inwiefern nicht selbstsicher? Hättest du denn das Gefühl gehabt, dass du die Diskussion verlierst oder dass du den Menschen verlierst oder dass du dir was einbildest? Also wo wäre diese Unsicherheit hergekommen?
Dass ich mir das möglicherweise einbilde und dass ich nicht so open-minded bin oder so.
Ah, okay. Ja, da kommt es immer auch drauf an, wie man sein will, ne? Wenn man natürlich total open-minded sein will, dann, ja, das verstehe ich schon. Hm.
Jedenfalls habe ich das dann ignoriert oder das ist verlaufen und nach 3, 4 Jahren hat dann einmal ein Gespräch darüber stattgefunden nochmal, dass ich gesagt habe, ich habe mich damals zu dem und dem Zeitpunkt unwohl gefühlt, weil mit der und der Person hatte ich irgendwie immer so komische Bauchgefühle und dann hieß es nach einiger Zeit später, ja, dann warst du nicht im Unrecht. Also das hatte ich auch das Gefühl.
Weil das so. Bauchgefühl fast immer stimmt.
Ja, das ist richtig, richtig krass.
Und wenn es nur, also natürlich kann das Bauchgefühl ein bisschen übersteuern oder untersteuern, aber ich würde sagen, wenn man da ein Gefühl hat und man weiß von sich selber, man ist keine übertrieben, keine Ahnung, man hat nicht irgendein Trauma gehabt, was einen super unsicher und eifersüchtig gemacht hat. Ne? Es gibt ja auch wirklich Leute, die haben ein Vertrauensproblem und da muss jemand nur überhaupt jemanden im Freundeskreis haben, der weiblich oder männlich oder das Geschlecht hat, auf das der Partner steht. Ansonsten würde ich sagen, kann man da schon immer gut hinhören. Also ich hatte immer, mein Bauchgefühl hatte fast immer recht.
Hm. Ist auch irgendwie
gruselig, aber da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass ja, aber das ist halt einfach, das Unterbewusstsein erkennt gewisse Zusammenhänge. Wir wissen alle, wie wir sind, wenn wir etwas verstecken, warum wir das tun, was wir für Gedanken haben. Manchmal wird eine Beziehung vielleicht jeder von uns, also jeder von, ich würde sagen, jeder, der irgendwie Ü25 ist oder bei vielen auch Ü20, war schon mal an dem Punkt, wo eine Beziehung vielleicht gerade nicht so gut lief oder die Füße der Beziehung eingeschlafen sind. Und dann schreibt man, keine Ahnung, und was man dann für Gedanken hat oder mal irgendwo rumflirtet. Und man erkennt es doch auch bei anderen. Man kennt doch die Anzeichen.
Ja.
Ne? Verstecken, verheimlichen, whatever.
Und da ist es halt auch, darauf würde ich jetzt hinaus wollen. Ich finde, alles ist irgendwie okay. Alles ist gut und im Rahmen. Sobald es anfängt, heimlich zu werden, No, no, no. Und da kann wieder das Argument kommen, ja, es wird nur verheimlicht, weil sie ja das irgendwie in den falschen Hals kriegen könnte oder er. Finde ich nicht in Ordnung, weil wenn man eine Beziehung führt, dann sollte man bereit sein, über die Unsicherheiten einer Person zu sprechen und diese zu respektieren und dem dieses Gefühl nehmen.
Sicherheit geben. Also absolut. Mir würde es mehr, sagen wir jetzt mal, ich wäre in einer Phase und ich hatte schon Phasen, wo ich extrem, also nicht extrem eifersüchtig war, sondern unsicher war, weil ich irgendwie vor kurzem gerade, keine Ahnung, betrogen wurde und so weiter und so fort. Und dann höre ich lieber sowas wie, Jaco, das ist eine Person, auf die stehe ich zu 0,0, wir sind gute Freunde und ich werde zwischendurch Kontakt mit dieser Person haben, da brauchst du dir gar keine Gedanken machen, du kannst auch gerne ein paar zwischendurch mit, du kannst auch gerne immer mitkommen und dabei sein, aber es wäre jetzt total irrsinnig, den Kontakt zum Beispiel abzubrechen, obwohl da 0,0% von beiden Seiten ist oder so. Das höre ich doch lieber, als dass ich was finde und mir dann was reininterpretieren kann.
Und es ist so einfach. Also jemandem Sicherheit zu geben, ist so einfach, weißt du?
Ja, also Ehrlichkeit gibt Sicherheit.
Also ich glaube, wenn ich jetzt an dieser Stelle, in dieser Position wäre, ich würde mich unsicher fühlen, ich würde mir vorstellen, mein Freund verheimlicht mir etwas. Ich glaube, ich würde es anfragen. Ich würde einfach sagen, ich habe da ein blödes Gefühl, kannst du mir das nehmen? Lass uns kurz drüber sprechen.
Voll. Ich bin aber dann auch nicht so nett. Weil wenn ich ja denke, dass jemand was verheimlicht, dann bin ich ja schon sauer. Also dann ist eine Gerichtssituation. Ich sitze dann hier mit so einem Hammer und so einer Perücke. Sag, kommst du bitte hier rein, wir müssen reden. So sage ich das. Kommst du bitte hier rein, wir müssen reden. Und dann pisst sich schon einer in die Hose.
Ich glaube, ich bin auch ein bisschen so, aber ich kann auch das machen, so wie, lass uns drüber reden und dann, ich bin jetzt sehr enttäuscht. Das kann ich auch. Dass die andere Person sich auf diesem Wege schlecht fühlt. Ja, keine Ahnung. Kommt drauf an, wie schlimm das ist.
Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin ja jetzt mit Kevin zusammen, bei dem ich Gott sei Dank keinen Stress habe, aber in meiner Ex-Beziehung hatte ich das sehr, sehr häufig, dass ich Sachen gefunden habe zu verschiedenen Sachen und auch so Sachen, wo ich überhaupt mir bei nichts was gedacht habe, weil das ja die beste Freundin ist und Nachbarin und beste Freundin und wir haben schon im Sandkasten gespielt. Und dann gucke ich irgendwie ins Handy, weil ich ein komisches Gefühl habe, wegen wem ganz anderem. Und dann finde ich aber auf einmal merkwürdige sexuelle Nachrichten an genau solche Leute und so. Also ich habe echt schon...
Das ist mir wirklich so unbegreiflich, wie man das machen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Ja, wenn man ein Wichser ist einfach.
Das finde ich schon hart.
Mhm. Okay. Na gut, soll ich noch einen Zettel ziehen, Sam? Ich habe nämlich alle Zettel hier.
Sehr gerne. Sehr gerne. Okay.
Auf diesem Zettel steht Stinkepenis. Ein bisschen Stil in die Folge reinkriegen.
Ich habe gestern mit meinem Freund darüber geredet, über die Reinigung von Geschlechtsteilen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Nee, das war irgendwie sowas, ich weiß nicht genau, wie das war. Und dann meinte er irgendwie so, wenn die sich schon so und so nicht so richtig waschen, wie waschen die sich denn dann unten rum? So sind wir irgendwie darauf gekommen. Ich weiß gar nicht mehr den Zusammenhang.
Das ist aber auch was ich voll oft denke, wenn ich irgendwo im Geschäft stehe und vor mir riecht jemand ganz doll ungewaschen und nach Schweiß oder so. Das Erste, woran ich denke, ist, wie schlimm ist es dann erst in der Unterhose? Weil das ist ja der Ort, der am meisten stinkt, am schnellsten.
Oh Gott, ist so ekelhaft, Jaco. Es ist so ekelhaft. Ja, Stinkepimmel.
Ich möchte dazu was sagen.
Ja, bitte.
Also, das ist eine Sache, die ich mich ganz, ganz häufig frage. Also die Frage fing schon bereits in meiner jungen Teenie-Zeit an, weil es gab so eine Zeit, da hat man sich so, was weiß ich, am Wochenende bei einem, keine Ahnung, Wodka E oder Wodka O, hat man zusammengesessen und hat über seine sexuellen Erfahrungen gesprochen. Und es war so in den jungen Jahren immer so, dass sehr viel, jetzt kommt unser gemeinsames Lieblingswort, Petting stattgefunden hat, aber man vielleicht nicht direkt Sex hatte.
Ja.
Und da ist es ganz häufig gewesen, dass Mädels zum Beispiel mir erzählt haben, dass sie Oralverkehr getätigt, also dass sie jemandem einen geblasen haben. Ich sag das jetzt einfach mal so hier, ne? Ich
find, krass, das gehört für mich aber nicht mehr zu Petting dazu.
Nee, das stimmt, eigentlich nicht. Eher so anfassen, ne?
Ja, nackig anfassen.
Okay, aber auf jeden Fall ging es da schon los, dass mir irgendwie bewusst wurde durch die Erfahrungsberichte meiner Freundinnen, dass wohl man relativ schnell jemanden oral, einen Mann oral befriedigt, aber noch keinen Sex hat.
Mhm.
Und in Filmen ist es ja auch häufig so, dass wenn mal schnell irgendwo irgendwas passiert, auf der Clubtoilette oder sonst irgendwie, dass das eigentlich so das Erste ist, was irgendwie häufig passiert.
Ja, voll komisch.
Ne? Und ich verstehe das bis heute nicht, weil wenn ich jemanden kennengelernt habe, ist immer, 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 ohne dass ich schlimme Erfahrungswerte hatte, meine allergrößte Angst gewesen, dass ich mit meinem Kopf da Richtung Süden gehe und das stinkt, weil ich weiß das ja noch gar nicht. Und da habe ich früher gedacht, ich würde eher mit jemandem sexuell aktiv sein, wenn ich den noch nicht so gut kenne, wo da einfach man verhütet, als dass ich
in
da
Mund
mit
zu nehmen.
Genau. Ich finde, das ist so intim, das ist so. Und das tun Menschen einfach, also du musst jetzt mal überlegen, weißt du, wie viele Menschen auf irgendwelchen Clubtoiletten irgendwie miteinander rummachen und da irgendwie Geschlechtsteile in den Mund nehmen von Menschen, die vielleicht seit 4-5 Stunden unterwegs sind und schon 5-mal pinkeln waren und getrunken und geschwitzt haben und das ist ein fremder Mensch und du weißt überhaupt nichts über dessen Körperhygiene und dann gehst du da einfach runter und dann passiert das und ich finde es ganz krass irgendwie. Und das habe ich noch nie so richtig verstanden. Ey, bei mir musste wirklich eine richtige Kennenlernung stattfinden, bevor das passiert. Weil ich musste das erst ob das eine Gefahrenzone ist. Hinterher komme ich in eine Situation.
Und musst würgen.
Und werde traumatisiert. Weil ich kann nichts machen, was ich nicht will. Oh mein Gott, das stelle ich mir so schlimm vor.
Ich stelle es mir genauso schlimm vor. Und bei mir ist es auch so. Es ist für mich sehr intim und es kommt erst dann Schritt 3 oder 2, keine Ahnung, auf jeden Fall etwas später. Weil für mich ist es auch sehr viel unproblematischer gefühlt, dass dann kommt dann so ein Gummi drüber und dann kannst du Sex mit der Person haben und dann bist du vor allem geschützt.
Das ja, ist halt, meine Mumu ist so viel weiter von meiner Nase weg als mein Mund, verstehst du?
Nein, erkläre mir das kurz.
Naja, sagen wir jetzt mal, das wäre jemand, wo die hier, also wo dir das nicht so gut in deiner Nase gefällt, weil es ein Stinkepins ist.
Ach so, ja.
Oder weil die Chemie vielleicht nicht so stimmt. Manchmal mag man ja auch vielleicht den Körpergeruch von jemandem dann doch nicht so gerne, merkt man ein bisschen spät. Keine Ahnung, ich stelle jetzt einfach so Geschichten auf, die ich nicht erlebt habe. So erzähle ich das, als ob ich Ahnung hätte. Und dann ist ja die Mumu ganz weit weg und da kann man sich ja noch auf das Schöne konzentrieren. Aber wenn du jemanden, sage ich jetzt mal, bedingst das mit nee.
Ich würde mich auf der anderen Seite auch genauso unwohl fühlen für mich, weißt du? Wenn ich irgendwie 12 Stunden unterwegs bin und dann irgendwie tanze und schwitze, dann finde ich das, nehme ich ja auch ein Stück weit Rücksicht, weißt du, wie ich meine? Und ja. Sag dann, nee, sorry, ich muss mich kurz frisch machen oder ich muss mich kurz abduschen. Also das funktioniert natürlich in so einer Clubsituation, wie du sie gerade beschrieben hast, nicht. Ich weiß nicht, wie das ist bei der Hygiene. Ich glaube, dass Hygieneregeln insgesamt komisch kommuniziert werden. Ich glaube, die wenigsten wissen zum Beispiel, dass eine Vulva-Vagina nur mit Wasser gewaschen werden sollte eigentlich oder mit sanften Waschgelen. So wurde ich nicht aufgezogen. Also bei mir war es Duschgel. Und ich weiß nicht, wie das bei Männern ist, ob es da wirklich so ist, so einmal Vorhaut zurück und einmal richtig, ob man das auch nur mit Wasser macht oder mit Duschgel. Mein Freund hat zum Beispiel gesagt, er macht es auf jeden Fall mit Duschgel komplett.
Mein Freund auch.
So.
Kleine Insider von unseren Freunden raus hier in die Welt.
Ja, aber das ist natürlich ein wichtiges Ding, weil ich habe ihm gesagt so, das darf man das als Junge? Das weiß ich gar nicht.
Und dann meinte also,
klar, ist ja weniger empfindlich als bei einer Frau, ne?
Das kann gut das kann gut sein. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es bestimmt auch besser für einen Penis ist, wenn er nur mit Wasser gewaschen wird. Ich bin dankbar, dass da eine Duschgel-Situation stattfindet, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ja.
Ne? Aber ja.
Ja, ich finde es auch fair und cool, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, dass man sagt, ich gehe noch aufs Klo und ich wasche mir noch mal meinen Schniedel ab oder so. Ich finde das richtig cool.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ich frage mich immer, ob das bei anderen Leuten nicht so ist. Ich glaube, ganz viele Leute machen sich da gar nicht so Gedanken drüber, ob da jetzt was ist oder nicht. Da ist die Antörnung da. Da bin ich, glaube ich, schon empfindlich, muss ich sagen.
Klar, da gibt's mehr oder weniger Empfindlichkeit. Aber ich würde schon sagen, dass ich in der Laufbahn meiner Sexualität mal mehr Stinkepimmel hatte und mal weniger Stinkepimmel.
Mhm.
Und aber es ist natürlich auch cool, wenn man das dann einfach kommuniziert und artikuliert und sagt, entschuldigen Sie, wann haben Sie das letzte Mal geduscht? Ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn Sie vorher noch einmal kurz sich duschen würden.
Und bitte merken Sie sich das für die nächsten 365 Tage.
Dauerhaft und auch für die ganzen kommenden PartnerInnen. Immer ein frisch gewaschenes Würstchen Glied haben.
Boah, beides. Ganz schlimm Wort.
Ah,
schön, 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 schön. Ja, krass. Ich glaube, dass dieses Thema auch häufiger diskutiert wird, viel häufiger als über Frauen zu reden, wo wir auch nochmal da sind, dass sowieso die weibliche orale Befriedigung viel zu weit hinten ansteht in unserer Gesellschaft. Ständig wird über das Blasen gesprochen, aber nicht über uns.
Ja, das ist absolut korrekt. Ich habe irgendwann mal einen Podcast gehört, und zwar von Beste Freundin. Da war eine Sexualtherapeutin mit dabei und dann haben die darüber gesprochen.
Mhm.
Über sowohl den männlichen als auch den weiblichen Orgasmus. Und die haben dann nochmal gesagt, wie krass Atmung wichtig ist. Immer Atmung kann, mit Atmung kannst du super viel kontrollieren. Und bei ganz vielen ist es so, dass die vorher halt übelst verkrampfen und anspannen, und bevor sie zum Beispiel zum Orgasmus kommen. Und deswegen weniger Fülle haben. So nenne ich das. Fülle an Gefühl.
Ja, spannend.
Das fand ich auch ganz spannend. Also das war eine ganz tolle Folge, kann ich nur
also
empfehlen.
Atmet, Leute.
Atmen. Hast du noch etwas zu Stinke, Pimmel, Stinke, Hodensack, Stinke, irgendwas hinzuzufügen?
Nee, ich bin durch. Ich habe jetzt auch keine Geschichte dazu. Ich bin jetzt niemals konfrontiert worden mit was ganz Unangenehmen beim ersten Mal mit irgendjemandem oder sowas. Deswegen wär's das von mir.
Wollen wir noch einen machen?
Ja.
Es ist ja schon bis jetzt eine brisante Folge, sagen wir es mal so, ne?
Ja, also hier geht's richtig ab. Also auf diesem Zettel steht, merkwürdige Eigenschaften, die du von deinen Eltern übernommen hast.
Das hast du mir eben gesagt, dass es ein neuer Zettel ist und ich habe
ja
darüber nachgedacht.
Ist dir was eingefallen?
Ich war schon immer, und das kommt von meinem Vater, und ich hatte so ein bisschen Angst, was zu erzählen, weil das könnte sehr, sehr merkwürdig rüberkommen, aber es ist einfach nur im absoluten Fun-Modus alles. Mhm. Ich habe von meinem Vater quasi die Eigenschaft übernommen, so zu knuffen, ne, das habe ich ja schon mal gesagt, so zu knuffen, so richtig fett in die Wange bei jemandem zu kneifen, weil ich das so geil finde und das befriedigt mich in einen Oberarm und das hat mein Vater auch immer so bei uns Kindern gemacht, so, weil er uns, glaube ich, genauso cute gefunden hat und wenn man da so reinknuffen musste. Und das ist noch eine andere Sache. Das ist jetzt keine Eigenschaft, sondern das habe ich vielleicht auch übernommen und gelernt. Ich habe mit meinem Vater auf Augenhöhe gekämpft, schon als kleines Kind. Also wir haben quasi gefightet, so einen Wrestle gemacht. Und das machen meine Freunde natürlich auch regelmäßig noch, zur reinen Freunde und Unterhaltung. Und danach schwitzen wir richtig hart, weil wir, keine Ahnung, auf dem Sofa uns so richtig doll, keine Ahnung, geärgert haben. Und mein Ziel ist es immer, die Socken auszuziehen und dann in die letzte Ecke zu werfen. Und so. Das habe ich so ein bisschen von meinem Vater übernommen. Ich glaube, ich habe mehr von meinem Papa übernommen. Einfach dieses so ein bisschen albern sein. Das, glaube ich, habe ich gut übernommen.
Das ist aber schön.
Ja, kebbeln, rumkaspern. Das glaube ich, das habe ich sehr von meinem Papa übernommen. Witzigerweise kann das ja wahrscheinlich können das andere wahrscheinlich besser beurteilen, meine Geschwister zum Beispiel. Aber keine Ahnung.
Frag die mal.
Mach ich mal. Aber okay, was erzählst du, wenn du, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast, vielleicht fällt mir dann auch wieder noch mehr ein.
Ja, ich musste da letztens dran denken, weil ich war letztens im DM und wollte rausgehen, weil ich nichts gekauft habe. Mhm. Und ich bin immer super doll angespannt in den Situationen, wenn ich durch diese Kasse durchgehen muss und mich nicht anstelle, sondern quasi dran vorbeigehe, weil ich ja nichts kaufe.
Ja.
Also rausgehen, ohne was zu kaufen. Das zieht immer so viel Aufmerksamkeit auf einen, habe ich das Gefühl, was halt eigentlich überhaupt gar nicht stimmt. Und das kommt nämlich daher. Also, ich musste total lachen letztens, als ich daran gedacht habe, weil meine Mama hat immer was gemacht. Als ich klein war, und das macht sie auch bis heute, wenn man nichts kauft, also es hat meistens immer im Marktkauf in Lübbecke stattgefunden, wenn man nichts kauft, weil man nichts gefunden hat oder so, oder warum auch immer, gibt ja tausend Gründe, dann geht sie an der Kasse, also an der Schlange vorbei. Und dann ist sie auf Höhe der Kassiererin und sagt zu der Kassiererin, ich hab nichts. Und dann macht sie ihre Tasche auf.
Ja?
Und zeigt das Innere ihrer Tasche. So nach dem Motto, ich hab nichts geklaut.
Ja.
Um nochmal zu zeigen, so deswegen gehe ich raus. Und das habe ich meine ganze Kindheit mitbekommen und habe gedacht, das ist total normal, das muss man machen. Wenn man einen Laden verlässt und an der Kasse nichts kauft, muss man das Innere seiner Tasche zeigen, weil die Leute sonst denken, dass man was geklaut hat. Also habe ich das übernommen und habe das auch immer gemacht. Und mir ist halt so in meiner Teenie-Zeit dann so ab und an immer aufgefallen, dass aber KassiererInnen sich gar nicht so merkwürdig darauf reagieren. So skeptisch gucken, so was passiert hier gerade. Und ich habe aber gedacht, das ist, weil die mögen das auch nicht, wenn man, die denken trotzdem, ich habe was geklaut. Keine Ahnung wieso, ich konnte es überhaupt nicht einordnen, weil ich ja gedacht habe, dass jeder das so macht. Und ich habe erst mit 17, 18 Jahren herausgefunden, dass das keiner macht, außer meiner Mutter. Und ich habe dann teilweise wirklich so meine große, also wenn ich eine große Tasche dabei hatte oder einen Jutebeutel, habe ich den so aufgehalten, habe da so durchgewühlt und gezeigt, dass ich keine Ware da drin habe, weil meine Mutter das auch so gemacht hat. Und ich will nicht wissen, wie viele KassiererInnen in ihrem Leben gedacht haben, was ist das für ein verrückter Teenager, der mir hier das Innere seiner Tasche zeigt, ich will weiter kassieren.
Witzig. Also ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, ich habe das auch schon ein paar Mal beobachtet. Ich habe das selber nicht gemacht, weil meistens, keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass du einen Rucksack auf hast und du warst vorher im Rossmann. Das ist passiert mir und danach muss ich aber nochmal zu DM. Mhm. Und dann habe ich aber so 4, 5 Sachen von Rossmann schon nochmal mit drin. Aber ich weiß schon auch, dass mich beruhigt, wenn ich weiß, ich habe jetzt die Rossmann-Eigenmarke hinten im Rucksack. Dann fühle ich mich weniger blöd. Oder ich nehme immer den Kassenbon mit, um dann beweisen zu können, ich habe nichts geklaut. Ich habe noch nie mit Diebstahl, hatte ich noch nie was zu tun. Aber ich denke immer, nee, ich nehme mal lieber noch den Kassenbon mit, falls...
Das mache ich auch. Das wurde mir auch so beigebracht. Aber so, du würdest doch nicht an der Kasse vorbeigehen und einfach das Innere deiner Handtasche zeigen, obwohl da nichts drin ist, außer ein Handy und Zigaretten und ein Lippenstift von dir selber. Nein. Weißt du, wie ich meine? Ja, und aber trotzdem, wenn ich heutzutage, ich mache das nicht mehr. Ich musste nur letztens so lachen, weil sie das wieder vor mir gemacht hat. Und ich dachte so, Gott, das habe ich ja ganz vergessen. Und trotzdem bin ich jetzt immer ganz doll nervös, wenn ich aus dem Laden rausgehe, weil ich ja dann trotz, das ist ja ganz tief in meinem kindlichen Gehirn vergraben. Ja. Die wissen ja nicht, was in meiner Tasche ist. Witzig. Das habe ich ganz lange übernommen. Es hat aber auch niemand was jemals dazu gesagt, wenn ich das gemacht habe oder dabei war. Deswegen dachte ich auch, dass das alle so machen.
Und beobachtest du sonst irgendwie, könntest du eher sagen, dass du vom Typ her und Eigenschaften her eher deiner Mutter oder eher deinem Vater ähnelst?
Ich weiß, dass ich Eigenschaften von beiden habe. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich ein bisschen mehr wie mein Papa als wie meine Mama.
Mhm.
Ja. Worüber denkst du nach?
Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass deine beiden Elternteile sind ja schon extrovertierte Persönlichkeiten, ne?
Ich glaube, ja. Also meine Mutter auf jeden Fall. Bei meinem Vater war ich mir nie ganz sicher. Aber kann doch auch schon sein.
Bei ihm weiß ich es auch nicht so ganz. Ich glaube, meine Eltern waren es beide. Und meine Eltern haben mich ganz oft auch in eine unangenehme Situation gebracht, wenn, oh Gott, das ist mir jetzt gerade übelst unangenehm, weil ich nicht weiß, was die Hörerschaft dazu darüber dann denkt. Also meine Eltern haben schon etwas angesprochen, wenn sie sich zum Beispiel ungerecht behandelt gefühlt haben beim Bäcker oder so und gesagt haben und immer so, dass sich jemand vorgedrängelt hat oder so.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und das haben meine Eltern immer kommentiert, so, entschuldigen Sie, aber ich warte hier schon länger. Können Sie jetzt mal bitte, ne, irgendwie so immer mit so einem kleinen, schnippischen Ton, das können bei einer Eltern beide. Und ich habe mich geschämt als Kind des Todes. Und ich war sogar schon einmal in der Situation, es war mit einer Arzttelefonin, habe ich gedacht, boah, meine Mutter, die ragt da gleich über den Tresen. Das war eine ganz unangenehme Situation, weil die Arzthelferin war total kacke und ich hatte eine gebrochene Hand und die hat uns einfach irgendwie ignoriert und nicht drangenommen und hat uns richtig kacke behandelt. Und da ist meine Mutter wahrscheinlich so auch aus Mutterinstinkt, aber die ist richtig laut geworden. Und ich habe das auch übernommen. Also nicht, dass ich laut werde, aber wenn ich Ungerechtigkeit spüre, dann bin ich nicht diejenige, die sagt, ja komm, ich nehme das, lass das jetzt über mich ergehen. Dann sage ich, Entschuldigung, ich stehe hier aber schon länger und ich warte genauso lange und ich habe es genauso eilig. Das sage ich dann. Und das habe ich auf jeden Fall von den beiden übernommen.
Krass. Ja, ich bin nach wie vor immer noch das Kind, das sich dann ganz schnell, wenn das jemand neben mir macht, hinterm Regal versteckt. Ich würde dann sagen, ach, sie meinten mich? Nee, sie meinten mich? Ah ja. Nee, diese Frau kenne ich nicht, die da jetzt ihren Platz wieder haben will.
Aber ich würde das genauso auch für andere machen. Wenn ich sehen würde, zum Beispiel, wir würden in einer Schlange stehen, also nicht, ich möchte nicht über jemanden, grenzüberschreitend soll es nicht sein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, da ist eine Frau neben mir, die wartet schon länger, dann würde ich auch sagen, nee, jetzt beim Bäcker, sag ich jetzt mal. Dann würde ich sagen, nee, jetzt ist sie als Nächste an der Rate. Ich glaube, sie wartet schon länger als wir alle.
Ja, das mache ich auch. Ja.
Also aber nicht nur, dass ich sagen, meinen Willen durchkriegen will.
Ja, aber das ist auch, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, es kommt auch auf die Situation an, glaube ich, absolut, in der man sich befindet. Ich würde sagen, dass ich ganz, ganz häufig, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, sowas mache ich zum Beispiel nie im Alltagsstress, sondern das sind immer so die Samstage, an denen ich das mache, wo ich ganz gechillt losgehe. Deswegen ist es mir häufig auch, es ist dann nicht, dass ich das über mich ergehen lasse, sondern es ist mir oft wirklich egal, sogar wenn sich jemand vordrängelt. Dann denke ich manchmal so, ach ja, diese Menschen, denen das so wichtig ist, dass sie schnell hier raus sind und bla. Und dann ist mir das irgendwie wurscht.
Die Tage habe ich natürlich auch.
Aber wenn man es selber eilig hat, dann könnte es auch passieren, dass ich was sage.
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich ganz doll häufig für meine Eltern geschämt habe als Kind. Ich wollte immer, dass wir möglichst unauffällig sind. Ich wollte nicht auffallen, auf gar keinen Fall.
Kenne ich.
Bestimmt denken meine Kinder das auch später.
Ich habe aber voll oft auch gedacht, dass so wie meine Eltern sind, alle Eltern sind. Also wenn meine Mutter sich zum Beispiel aufgeregt hat und irgendwie ihn angepumpt hat oder so, dann habe ich halt gedacht, das ist total normal, so sind alle Erwachsenen.
So habe ich es nicht gedacht, witzigerweise. Nee. Ich dachte immer, dass meine Eltern irgendwie dann auffälliger sind als andere Eltern.
Ich habe immer gedacht, meine Eltern sind der Durchschnitt aller Eltern. Keine Ahnung, wieso. Richtig crazy. Aber ich habe auch gedacht, dass mein Vater bestimmt einen Doktortitel hat, weil er bei Wer wird Millionär manchmal Fragen beantworten konnte.
Geil.
Ja, Sam, was sagst du? Sollen wir noch einen Zettel ziehen oder was?
Wie geht es dir? Wie geht's
mir geht es ganz gut. Also ich könnte noch einen.
Dann lass uns doch gerne noch einen machen.
Auf diesem Zettel steht Traumwohnung oder Traumhaus. Ich glaube, das hat einfach eine Zuhörerin, hat das in das Feld bei Instagram reingeschrieben, so wie würde eure Traumwohnung oder euer Traumhaus oder so aussehen. Und vielleicht finde ich die Frage nur so spannend, weil ich den Immobilienmarkt liebe. Aber ich finde, das ist eine schöne Sache, über die man so, ich denke jetzt so nach über so die Wohnung oder das Haus oder whatever, wo man sich vorstellen kann, das wird wahrscheinlich vielleicht nicht unsere nächste Wohnung sein, sondern die, wo man dann später vielleicht auch mal 10, 15 Jahre drin wohnt und vielleicht sogar ein Kind wirft oder sowas. Hast du da Vorstellungen? Also hast du manchmal sowas vor Augen, so irgendwelche, wie soll ich sagen, Eigenschaften oder Räume? Hast du sowas? Weil ich habe manchmal so Dinge vor Augen, ohne dass ich das jemals geplant habe.
Ja, eigentlich ein bisschen schon. Also wir beide sind ja gerade im Immobilienmarkt ganz vorne mit dabei, ganz, ganz vorne mit. Also ich checke Immobilien-Webseiten am Tag 20 Mal, weil ich gerade aktiv ja auch suche und dementsprechend sehr viel sehe und ich sofort sehen kann, ah, das möchte ich und das möchte ich nicht. Und ich glaube, wenn man so ganz viel Input hat, dann kann man auch irgendwann sagen, ah ja, das stelle ich mir für später irgendwann mal vor und damit kann ich gut leben. Ich war zum Beispiel ganz zeitlang immer die Person, die gesagt hat, ich würde niemals ein neues Haus nehmen. Ich brauche immer eins, wo Charakter drin ist, wo irgendwie Leben gelebt hat. Ich stelle mir immer vor, wie andere Menschen drin gelebt haben. So wie bei einem alten Buch. Ich stelle mir vor, wie diese Person dieses Buch gelesen hat. Also ich mag, dass da was war und dass da schon mal irgendwann irgendwer war. Aber mittlerweile gibt es auch so viele schöne neue Häuser, die irgendwie keine Heizkörper mehr haben, sondern alles läuft über Bodenwärme und mit Holz und mit Glas und mit nachhaltigen, geilen Materialien, die so eine Wärme irgendwie rüberbringen. Ne? Da ist ja der Fantasie überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Also ich sehe mich jetzt in den nächsten, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahren meinetwegen in einer Wohnung. Aber darüber hinaus würde ich gerne irgendwann mal ein Haus haben und gerne auch mit Garten oder mit so was dabei.
Und stilistisch so? Give me more.
Das Haus oder jetzt die Wohnung die Wohnung in naher Zukunft oder das Haus in weiter Ferne?
Nee, schon so, ich schon so Traumhaus, Traumwohnung mäßig. Es muss auch nicht sein, was jetzt unbedingt genauso passiert, aber ich habe schon so im Kopf, was so Traumsachen in meinem Kopf sind. Auch vielleicht unrealistische Sachen, aber so Sachen, die ich schön finde, die ich mir wünschen würde.
Ich war letztes Jahr, glaube ich, auf der IMM in Köln. Das ist so eine Möbeldesign-Messe. Und wenn du bei diesen Messen gehst, bist du einfach versaut. Du weißt einfach, also es ist halt gestört teuer, ne? Es macht einfach keinen Sinn. Aber es gibt Möbelstücke, die sind so heftig und du siehst halt einfach, dass die bestimmt 20 Jahre halten werden und irgendwie ein zeitloser Klassiker sind und was ganz, ganz, ganz Besonderes sind. Und das ist immer mein Wunsch irgendwie, dass das stilistisch immer gemixt ist. Alt mit neu, auf jeden Fall. Aber ich möchte nicht sein modern. Weil das kenne ich zum Beispiel von meinen Eltern, die waren immer modern, in Anführungszeichen, die haben immer das gekauft, was gerade Trend war. Und nach 3 Jahren war das mega ugly. Weil wer wollte ein orangefarbenes Sofa haben am Ende des Tages?
Oder was? Wischtechnik?
Wischtechnik, diese Bordüre oben, so diese ganzen Sachen, die eigentlich so dann nach 3 Jahren irgendwie sofort stillos wirkten, aber damals dann total fesch waren. Und ich glaube, dass alles, was ich geil finde, irgendwie ein Stück Zeitlosigkeit mit drin hat. Also egal, ob es jetzt ein neues Haus sein soll oder aber auch ein altes Altbauding, es soll immer ein Stück weit zeitlos sein. Und ich glaube, dass man ganz viel mit kleineren Accessoires, mit Bettwäschen, mit Stoffen eher einfache Veränderungen hervorrufen kann. Ich kann es ganz, ganz, ganz schwer sagen gerade.
Na, musst du ja auch nicht. Es hätte ja sein können, dass du irgendwie sowas sagst wie, ich will unbedingt mal so und sowas haben. Oder?
Nee, da bin ich gerade leider noch nicht. Ich will gerade einfach nur ein okayes, nettes Dach über dem Kopf haben.
Ja.
Worin ich mich wohlfühle. Also ich war am Dienstag in einer Wohnung. Oh, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Jaco, das habe ich dir noch gar nicht erzählt.
Erzähl.
Kurz. Ich habe mir am Dienstag 2 Wohnungen in Hamburg angeguckt und die erste, die war richtig krass. Das war eine Bondage-Wohnung. Und es war richtig krass.
Okay.
Weil, also es war eine Wohnung, ich wusste, mein Chi stimmt da nicht. Das stimmte auch im Vorfeld schon nicht. Ich wusste, dass es nicht das Gelbe vom Eis und so. Und dann bin ich da reingekommen. Es war super krass spannend, weil überall waren so gebundene Puppenkörper, Oberkörper und überall waren Haken an der Wand, so richtig massive Haken, die sind überall gewesen und überall waren Bilder von irgendwie gefesselten elfenartigen Figuren Und ich bin da so reingekommen und der Typ, der mir halt die Tür aufgemacht hat, die Verwaltung, die ist stand vor der Tür aufgrund von Corona. Und wir sind dann da so durch und durften auch nichts anfassen, haben uns nur kurz umgesehen. Und das war richtig spannend. Das war richtig, richtig spannend. Das glaube ich. Ich war so, weil das Kopfkino geht natürlich gleich los, ne? Du denkst dir so, keine Ahnung.
Ja,
du,
klar.
Du bist ja so der Typ, der sich die ganze, der hier die ganze Zeit irgendwie 17 Karabinerhaken von der Decke hängen lässt. Oder wie, keine Ahnung, wie diese festen, massiven Haken heißen. Und da so Puppenkörper hat und dann so verschiedene Seiltechniken an denen ausprobiert hat und so, ne? Das war auf jeden Fall voll spannend. Na, auf jeden Fall war die Wohnung voll Schrott. Die hat mir ganz, ganz negative Gefühle ausgelöst. Nicht davon abhängt. Die war einfach in einem ekelhaften Gebäude. Und danach bin ich in eine Wohnung reingetreten und da habe ich fast geweint vor Glück.
Das
von einer Hörerin von uns tatsächlich, das
Ach,
Zuhause.
Wirklich?
Ich habe mir die angeguckt und ich kann es dir gar nicht sagen. Die war ganz neu. Etwas, was ich für mich gar nicht gedacht hätte, weil ich habe gedacht, ich möchte gern Altbau und Stuck gerne, aber also, ne? Und Dielenboden und Charakter und es kann knatschen und knarren, weil ich mich darin wohlfühle. Aber das war ein ganz, ganz neues Zuhause und es war so clever gemacht und es war so durchdacht. Es waren überall in jedem Raum fast bodentiefe Fenster. Und das ist ein Must-Have, glaube ich, später für mich. Ich will große Fenster nach Höchstadt.
Ich auch.
Flügeltüren irgendwie auch, dass man so Räume hat irgendwie mit Flügeltüren, das ist so wow.
Voll, ich gucke gerade diese Serie Selling Sunsets, wo sie diese krassen Millionen-Dollar-Villen verkaufen und voll viele lästern ja auch immer, was ich auch verstehen kann über das Außen von so modernen Häusern, weil ganz oft ist ja wenig Fassade, nennt man das so da, sondern es gibt ja Häuser, die fast zu, sage ich jetzt mal, 70% aus Fenstern bestehen. Und es sieht von außen natürlich voll kalt aus. Aber wenn du in diesen Häusern drin bist, da du bist quasi draußen vom Gefühl her. Das löst solche Krass. Glücksgefühle aus, wenn so da die kompletten Seiten nur aus Fenster sind. Ich finde es ultra geil. Und deswegen bodentiefe Fenster finde ich super klasse.
Total, das finde ich auch richtig, richtig schön. Naja, und Helligkeit, aber das haben wir auch schon tausendmal gesagt, dass uns das beiden wichtig ist, dass es halt Helligkeit hat. Aber das ist interessant einfach schon so aus, guck mal, dass wir uns sehnen immer danach, dass es in der Wohnung möglichst hell ist, aber wir wollen möglichst viel vom Tag und vielleicht auch möglichst viel von Natur mitkriegen, würde ich jetzt mal so einfach schon so sagen, ja. Und das finde ich total spannend, weil man ja eigentlich denkt, dass es irgendwie vielleicht evolutionär eher nach Schutz man sich sehnt und nach kokonartigem Leben. Weiß ich auch nicht, aber für mich ist alles, was übelst hell ist, mega geil und was warm ist. Ne? Ich hasse Kälte.
Vielleicht ist es ja auch, keine Ahnung, es kommt vielleicht auch drauf an, wie viel man zu, also ich glaube, es ist schon Typsache. Es gibt ja auch Leute, die auf kleine Zimmer stehen, weil sie es gemütlich finden und so. Kommt auch wahrscheinlich drauf an, bist du introvertiert, extrovertiert, bist du viel unterwegs und kommst nur abends in dein Nest zurück? Weißt du, das macht ja auch nochmal einen Unterschied. Oder bist du viel zu Hause und brauchst eigentlich Platz, weil der Mensch ist ja auch dafür gemacht, in Freiheit mit hellem Licht tagsüber draußen zu sein, ne?
Aber darüber haben wir jetzt gerade auch gedacht, so gehen wir zum Beispiel in eine Wohnung, die vielleicht finanziell 100 Euro überm Limit liegt, obwohl wir wenig Zeit dort verbringen werden. Und dann habe ich sofort aber gedacht, ja, also es ist mir wert, weil selbst die wenige Zeit, die ich da haben werde oder weniger Zeit, die ich da haben werde, will ich nach Möglichkeit so schön wie möglich haben.
Ja.
Also mir ist das total wichtig, dass man sich wohlfühlt und deswegen ist ja diese erste Wohnung da komplett rausgefallen. Das war ganz katastrophal, ey. Boah, Jaco, du hättest gekotzt, ey. Das war so schlimm.
Ja,
so teuer dafür. Das war so teuer dafür, dass es ein Loch war.
Ja, manche Preis-Leistungs-Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt sind echt krass. Wo du es eben mit dem Bondage gesagt hast, musste ich dran denken, dass wir hatten ja vorher eine WG in der Kantstraße in Berlin und gegenüber war ein Kiosk und dann hat der Typ vom Kiosk uns eine Karte in die Hand gedrückt. Und es ist voll witzig, weil das war die Visitenkarte von dem Puff, der vorher in der Wohnung war, in der wir gewohnt haben.
Hä?
Also, bevor wir in diese Wohnung gezogen sind als WG, war diese WG ein Puff.
Ah, okay. Und das war aber dann eine alte Visitenkarte, oder?
Ja, es war eine alte Visitenkarte, eine ganz uralte Visitenkarte, die er da hatte und meinte so, guck mal, habt ihr da gewohnt? Und dann war die bei uns immer im Kühlschrank, die Visitenkarte.
Ach was.
Das fand ich auch krass. Und dann fängst du auch an, so drüber nachzudenken. Was ist wohl in diesem Zimmer passiert?
Oh ja.
Deswegen alle so super laut Sex in dieser WG? Ist hier eine Sex, ist hier ein sexueller Vibe in der Luft?
Wirklich möglich. Aber erzähl du doch mal, wie du dir das Ganze vorstellst. Du bist ja gerade schon auch deeper noch im Business drin und ich glaube, du hast viel bessere, konkretere Vorstellungen als ich.
Naja, so konkret auch nicht. Aber du weißt ja, ich bin ja jemand, der auch nicht im realistischen Maße denkt immer, ne?
Ich meine, du guckst gerade Selling Sunset, da will man natürlich auch was richtig Geiles dann haben. Ne?
Ich gucke ja immer sowas. Ich gucke auch diese ganzen Haustouren in, keine Ahnung, in Griechenland und auf Bali und so. Ich liebe es, mir einfach geile Häuser anzugucken. Das macht mich so unfassbar glücklich. Ich habe gestern noch, hast du auch kommentiert auf Instagram gesagt, dass ich manchmal ein bisschen traurig bin, dass ich nicht doch Immobilienmaklerin geworden bin, weil ich glaube, dass das voll der Job für mich wäre. Keine Ahnung, wieso. Ich fühle das irgendwie, das Business.
Finde ich gut.
Ich habe halt keine konkreten Vorstellungen im Sinne von, das ist mein Ziel, sondern bei mir ist immer so, ich habe eine Traumvorstellung und ich finde es einfach schön, drüber nachzudenken, auch wenn das nie passiert. Also bescheidenerweise, ich möchte sehr gerne eine Kücheninsel mal haben. Das ist sehr wichtig für mich.
Hä, das finde ich auch richtig cool. Das will ich auch. Und das finde ich sehr, also das ist ja machbar.
Ja, schon. Du brauchst halt nur eine offene Küche, ne? Das ist halt das Wichtige. Irgendwie, ne? Am besten Küche irgendwie kombiniert mit dem Wohnzimmer oder so. Das findet man hier in Berlin auch zum Beispiel ganz häufig. Mhm. Auch bei Wohnungen, die jetzt nicht irgendwie für Millionäre sind, sondern für Leute, die normal oder gut verdienen. Ja, ich habe letztens so eine geile Kücheninsel gesehen. Ich bin bei IKEA durchgelaufen und die war so mit so grünen Fliesen. Oh, es sah so geil aus einfach. Mit so Schubladen, weißt du, die du so aufziehst und dann kannst du von oben da so die Sachen rausholen. Ich bin gerade so ganz doll verliebt in so Stauraum, weil wir gar keinen Stauraum in dieser Wohnung haben.
Und ja, Küche ist wenig bei euch, ne?
Ganz wenig. Und ich wünsche mir nichts mehr als so Schubladen, wo man Dinge drin verstecken kann.
Verstehe ich gut.
Und ich möchte auf jeden Fall gerne einen Garten haben.
Oh ja.
Und ich möchte gerne viel Raum haben. Ich möchte große Räume haben. Das habe ich jetzt über Jahre gemerkt, dass das ganz viel mit mir macht, große Räume mit großen Fenstern und viel Licht zu haben.
Mhm.
Ja, mein allergrößter Wunsch im Leben ist ja immer noch ein Pool. Aber das ist natürlich...
Aber ein Outdoor-Pool, oder?
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, was das ist mit mir und Wasser, aber da ist... Das wäre so mein absoluter, aber das ist natürlich, ne, das steht in den Sternen, ob das irgendwann mal möglich ist, aber man darf ja träumen.
Klaro.
Ich hab das voll gefühlt, ich habe von, ich weiß nicht, ob du Julian Bam kennst, das ist ein deutscher YouTuber.
Mm-mm.
Und der hat gerade seinen Pool gebaut, ich glaube zusammen mit Bauhaus oder so, das war irgendwie eine Kooperation, er hat seinen Pool im Garten umgebaut und er hat dann in einem Video gesagt, so ja, es klingt irgendwie richtig scheiße, das zu sagen, aber es war schon bei mir als Kind so, ich habe immer gedacht, boah krass, das ist mein Endziel im Leben, ist ein Pool.
Ich
habe es voll gefühlt, volle Kanne, weil ich dachte, ja, das ist so
Urlaub zu Hause.
Voll, ja, und ansonsten, ich muss sagen, hast du die Serie Grace und Frankie geguckt?
Nee, noch nicht.
Die haben also in der Serie ziehen ja zwei Frauen, die von ihren Männern verlassen werden, in so ein Strandhaus. Und dieses Strandhaus ist so krass, Sam. So krass, wie das eingerichtet ist. Das ist alles so in ganz hellen Sand- und Beige-Tönen eingerichtet, mit so einem Kamin und so voll so einem gemütlichen Sofa. Und es ist alles so ganz warm und hell und offen. Und dann führt so eine riesengroße Schiebetür, also alles verglast, eine Sache führt so auf die Terrasse und dann kannst du von der Terrasse so aufs Meer gucken und oh mein Gott.
Oh.
Immer wenn ich mir das angucke, denke ich so, ihr Schweine, Alter. Richtig,
also ich
schön.
Muss sagen, das war gerade ein gutes Stichwort, ein Kamin oder ein Ofen, das wäre für mich auch ein Teil, so ein kleines Goal, weil ich mir das so vorstelle, davor vorzulegen und fernzusehen oder ein Buch zu lesen und das hat so eine Coziness, Alter. Ja. Das ist richtig, richtig schön.
Das ist wahr. Ja, aber ansonsten weiß ich es auch noch nicht. Ich entscheide mich ja immer neu. Und also manchmal im März will ich nach Italien ziehen und dann im April nach Schweden. Also meine Zukunftswünsche, die verändern sich so circa monatlich.
Das ist doch auch gut. Dann ist man halt noch im Prozess und irgendwann fühlt man halt, das ist es jetzt. Das ist es.
Genau.
Ja, ja, ich bin gespannt, wo das alles hingeht. Und ja.
Vielleicht haben wir in 10 Jahren noch diesen Podcast und dann nehme ich den vom Pool aus auf und du sitzt vorm Kamin.
Ich will auch lieber am Pool sein. Aber im Winter kann auch gerne Kamin da sein.
Du kannst ja vorbeikommen und dann können wir den zusammen in meinem Pool aufnehmen.
Das fände ich richtig schön. Das fände ich
in
meinem
Infinity Pool, den ich ins, dass wir über Lübeck gucken können.
Ja, das wird spaßig.
Ja, Sam, ich würde sagen, wir befinden uns am Ende dieser Folge.
Ja, ich widme mich nämlich in dieser Sekunde auch wieder dem Immobilienmarkt in Hamburg. Das werde ich jetzt tun.
Ich quetsche dich gleich noch weiter aus. An dieser Stelle bedanke ich mich für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich ebenfalls für dieses Gespräch. Hast du das? Ach nee, du bist nicht da. Ich dachte, du bist im Wohnzimmer. Es gab viele positive Nachrichten zu dem Kalimba in der letzten Folge.
Kalimba? Ach wirklich? Sollen wir ein Abschlusslied spielen?
Ja, und ob wir das regelmäßiger mal einbauen können.
Okay, warte, ich hole das gerade ganz schnell. Da bin ich.
Das freut mich.
Okay, singen wir einen Abschluss. Du singst, ich spiele, ja?
Ich singe ganz sicher nicht. Ich verabschiede mich mit leisen Worten und wünsche euch allen eine wunderbare Woche.
Namaste.
Lasst es euch gut gehen. Miau.
Miau.
Miau. Ja.
Tschüss.
Tschüss.